Jesus Christus, das einzige Fundament. 1. Korinther 3. Und das Thema lautet: Jesus Christus, das einzige Fundament. Ich lese zunächst das Kapitel mit uns. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, aber auch an die Gemeinden aller Zeiten: Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Nicht wichtig, sondern nichtig. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Soweit das Wort Gottes, 1. Korinther 3. Es sind viele Themen hier enthalten, aber das Hauptthema ist Jesus Christus, das einzige Fundament und die Frage, wie wir darauf bauen. Aber gehen wir der Reihe nach vor. In den Versen 1 bis 4 geht es um die Frage, wie unser Glaubenszustand ist, ob wir fleischlich gesinnt sind oder irdisch oder noch Milch trinken oder ob wir schon gereift sind, ob wir geistliche Christen sind oder feste Speise bereits vertragen. Es war bei den Korinthern nicht anders. Und der Apostel Paulus bedauert sehr, dass er nicht zu ihnen reden kann wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus sprechen muss. Sie haben Milch zu trinken bekommen. Wir wissen das ja aus der Entstehung des Menschen, die Babys. Sie können nichts anderes zu sich nehmen als Milch. Milch ist wertvoll. Milch ist grundlegend für das Gedeihen. Ein Kind kann nicht wachsen, wenn es nicht zunächst die Muttermilch bekommt. Wenn es möglich ist, Muttermilch, ansonsten Kuhmilch. Ja, wir wissen das ja. Aber Milch ist eben grundlegend. Und was ist nun Milch im geistlichen Sinne? Da gibt es eine Stelle im Hebräerbrief, die das etwas deutlicher erklärt. Hebräer 5, Vers 12 bis 6, Vers 3. Das möchte ich lesen als Erklärung. Da lesen wir im Hebräerbrief 5, Vers 12. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Da sehen wir schon eine Antwort, ja. Wer im Glauben schon gereift ist, der kann Gutes und Böses unterscheiden. Der ist nicht überall noch suchend, kann sich schon orientieren, hat schon festen Grund gefunden. Und dann wird gesagt, was nun auch so Milchthemen sind sozusagen, zwar grundlegend, aber man soll nicht immer auf diesem Stand bleiben, der Anfangslehren. Kapitel 6, Vers 1. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen. Und jetzt kommen die Themen für den Anfang des Glaubenslebens, die natürlich grundlegend sind, aber man sollte dann weiter wachsen können. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken. Umkehr aus dem alten Leben in das neue, grundlegend. Mit dem Glauben an Gott, dass man überhaupt gläubig wird an Gott, grundlegend. Milch, ja, Basis. Und der Lehre vom Taufen, wenn man zum Glauben gekommen ist, dann soll man sich auch taufen lassen, grundlegend, Anfang des Glaubenslebens. Vom Hände auflegen, auch von der Segnung, Einsegnung des Menschen. Von der Auferstehung der Toten, dass man die Hoffnung haben kann auf das ewige Leben, die Auferstehung des Leibes auch. Und vom ewigen Gericht, dass man weiß, es kommt ein Gericht und ich muss Gott Rechenschaft geben. Das sind alles schon wichtige Themen, aber das wird hier als grundlegend, als Milchstufe sozusagen bezeichnet. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Soweit die Erklärung, solche einigen Themen, die im Wort Gottes noch zur Milch, zu den Anfangsgründen des Glaubens gerechnet werden. Was ist dann aber feste Speise? Nun, feste Speise, das sind die Themen, die dann weiterführend sind. Was geschieht, wenn jemand zum Glauben gekommen ist? Bleibt er immer auf der Stufe, ich habe mal die Hand gehoben und ja zu Jesus gesagt, Halleluja, und so lebe ich jetzt. Aber man weiß ja noch nicht so viel. Ja? Der Geist Gottes leitet einen, aber wir sollen auch wachsen im Studium des Wortes Gottes, im Gebet. Und dann ist es so, dass der Christ auch wachsen darf in der Heiligung, dem Herrn Jesus ähnlicher wird. Das sehe ich als feste Speise. Dass wir auch in der Demut wandeln, ist auch feste Speise, als ein Beispiel der Nachfolge. Dann auch feste Speise, dass wir immer mehr aus dem Wort Gottes erkennen, ohne überheblich zu werden dadurch. Zum Beispiel auch, was in der Johannes-Offenbarung steht, was über die heilsgeschichtlichen Stufen sich im Wort Gottes findet, was über die Vollendung des Planes Gottes sich findet. Das sind alles weiterführende Themen. Und ich habe auch in meinem Glaubensleben immer noch dazu gelernt. Ich lerne auch heute noch dazu. Viele Dinge in der Schrift sind wir auch noch verborgen. Und es wird uns auch vieles verborgen bleiben, bis wir einmal im Himmel sind. Das hält uns in der Demut. Und doch ist es traurig, wenn ich jetzt immer noch auf dem Stand vor 30 Jahren wäre, frisch bekehrt. Ja, wir sollen auch dazulernen. Aber vor allem geht es darum, dass wir in unserem Verhalten nicht im Milchstadium bleiben, in der Nachfolge. Denn das kommt jetzt als Beispiel. Denn der im Milchstadium bleibt, der handelt in vielem noch fleischlich, unreif. So etwa, wenn Spalt und Spaltung und Streit und Zank dominieren, wenn der Egoismus vorhanden ist. Es gibt kaum egoistischere Wesen als kleine Kinder, das wissen wir vielleicht auch. Das ist mein Spielzeug, ich will das haben, ich habe das zuerst gemacht, ich habe jetzt Hunger und so weiter. Die Erwachsenen, die können es vielleicht ein bisschen besser überspielen, aber im Kern ist das in jedem Menschen dieses egoistische, sündige Wesen. Und das wird jetzt ja auch als Beispiel gebracht in Vers 3, 1. Korinther 3, 3. Weil ihr noch fleischlich seid. Und als Beispiel jetzt, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Und dazu ist auch die wichtige Stelle, wo die Werke des Fleisches ausgeführt werden und der Frucht des Geistes gegenübergestellt werden. Die wichtige Stelle ist dazu Galater 5. Kennen wir hoffentlich alle diese Aufzählung, Fleisch gegen Geist. Und es kann auch, wenn jemand Christ ist, auch noch fleischliches Dasein. Das wissen wir auch, wir werden angefochten. Und die Frage ist, wie weit der Geist Gottes in uns Raum gewonnen hat. Vergleichen wir einmal, welches unsere Frucht ist, welches von beidem, was hier steht. In Galater 5 lesen wir ab Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, das heißt des alten, unerlösten Wesens. Als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, das ist also Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das ist die kräftige Luther-Übersetzung, die ich hier habe. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Demgegenüber nun die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und das war auch das Problem bei den Korinthern. Sie haben Vorbilder gehabt, haben sich dann zerspalten. Der eine dem Kephas, Petrus nachgefolgt, der andere dem Paulus, der dritte dem Apollos und der vierte gesagt, ich aber folge nur Christus, was natürlich richtig ist, aber es kam dann überheblich zu tragen. Wir haben es schon ausgeführt, dass dann diese sich für die Besten gefühlt haben und doch Hochmut kommt vor dem Fall. Man kann dann umso tiefer fallen, wenn man sich über die anderen Gruppierungen dann noch erhebt. Aber grundsätzlich ist es richtig, wenn wir nicht sagen, wir sind Kephianer, Apollianer, Paulianer, Lutheraner, Calvinisten, Mennoniten und was auch immer. Ich habe jetzt lauter solche Kirchen aufgezählt, die sich menschliche Namen gegeben haben. Sondern was sollen wir sagen? Wir sind Christen. Ich hoffe, ich trete jetzt niemand zu nahe. Aber es sind alles menschliche Namen. Die Gründer dieser Kirchen wollten, soweit ich weiß, alle nicht, dass man einmal eine Kirche nach ihnen benennt. Keiner wollte das. Aber die Nachfolger, die Anhänger, die Parteigänger, die haben das dann gemacht, damit sie sich unterscheiden konnten. Oft waren es dann auch Schimpfnamen, die man dann übernommen hat von den Gegnern. Methodisten zum Beispiel, das war auch ein Schimpfname ursprünglich, genau wie Mennoniten und anderes, hat man dann aber beibehalten. Wissen vielleicht viele gar nicht. Ja. Aber entscheidend, dass wir wirklich Christen sind, Christus nachfolgen, ohne uns dann über andere zu erheben, die das vielleicht so nicht sich bezeichnen als Denomination. Auch wenn wir jetzt Mennoniten, Baptisten, Lutheraner, Calvinisten oder was auch immer sind, wenn jemand fragt, was bist du, dann sage ich nicht, ich bin Lutheraner, Pietist, Mennonit, Methodist oder sonst was, sondern ich sage einfach, ich bin Christ, möchte Jesus Christus nachfolgen, egal in welcher Kirche ich das versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Ja, aber das, diese Zerspaltenheit, Spaltung ist auch Sünde, aber wir haben schon am ersten Abend gehört, manchmal muss Spaltung sein, damit die Bewährten offenbar werden, 1. Korinther 11, und um sich von Irrlehrern abzuspalten, die dann eben auch zwangsläufig mit Personen verbunden sein können. Das sind die Ausnahmen. Und doch fallen auch Spaltungen, Zank, Zwietracht unter die Werke des Fleisches, die Sünde sind. Wer aber bewusst Spaltung sucht, wer Streit und Zank mag, ja, der sündigt. Und der muss sich auch erst bekehren von diesem Verhalten. Wir sollen nicht streitsüchtig sein und Spaltung suchen. Nur da, wo es das Wort Gottes gebietet, darf sowas vorkommen, wo es darum geht, die Gemeinde vor Verführung zu schützen. Ja, da muss man sich von den Irrlehrern trennen, aber ansonsten sollte man nach Versöhnung in der Liebe Christi streben. Das sagt uns das Wort Gottes ganz klar. Aber wir wissen, Liebe und Wahrheit gehören in der Heiligen Schrift untrennbar zusammen. Keine biblische Wahrheit ohne die dazugehörige Liebe zu dem, der anders denkt, damit er auch prüft anhand des Wortes Gottes seinen Standpunkt, genau wie ich mich immer wieder überprüfen lassen muss und darf. Aber auch keine Liebe ohne Wahrheit. Heute hat man so eine Allerweltsliebe, Toleranzliebe. Alle und jede Lehre wird toleriert in verschiedenen Kirchen, Freikirchen und so weiter. Aber das ist nicht biblisch, sondern die Wahrheit des Wortes Gottes soll der oberste Maßstab sein. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer den Herrn Jesus Christus. Er ist die einzige Basis des Glaubenslebens. Und nun wird nochmal deutlich gemacht, dass die Menschen zwar Gottes Mitarbeiter sind, aber niemals grundlegend tätig sein können. Der nächste Abschnitt, ab Vers 5. Wer ist nun Apollos, wer Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Bekehren sich Menschen durch uns? Nein, allein wenn der Geist Gottes wirkt. Diener sind wir, durch die Menschen gläubig werden. Wir sind aufgerufen, eingeladen, die Botschaft des Heils weiterzusagen. Diener sind wir. Aber die Bekehrung, die wirkt allein Gott durch seinen Geist, durch sein Wort, das verkündigt wird. Das Wort wirkt selbstmächtig, das hat man schon mal formuliert. Es hat eine Kraft in sich. Wenn das Wort Gottes recht und unverfälscht verkündigt wird, hat es eine Kraft, Menschenherzen zu überführen und Menschen zu retten. Je mehr Eigenes sich hineinmischt, umso mehr wird das Wort abgeflacht, verfälscht und in seiner Wirkung beschränkt. Das sollte nicht sein. Und so schreibt Paulus, der als Apostel der berufen war, dass auch er Diener ist, genauso wie Apollos und Kephas, also Petrus. Denn er sagt, ich habe gepflanzt. Das hat er tatsächlich, weil er als Missionar hingereist ist und hat ja vielleicht auch zum ersten Mal das Evangelium verkündigt mit Priska und Aquila zusammen und anderen. Er war auch nicht alleine, aber die ersten Gläubigen haben dann mitgearbeitet. 1,5 Jahre war er in Korinth und so entsteht also Gemeindegründung. Der eine pflanzt, der andere begießt. Nachdem Paulus dann vertrieben wurde aus Korinth, kam Apollos, ein vollmächtiger Evangelist und auch Gemeindebauer offensichtlich, hat dann weitergebaut. Und das heißt, Apollos hat begossen. Nachdem Paulus eine Pflanze gesetzt hatte, kam Apollos und hat kräftig begossen. Und es ist sicherlich Wachstum geschehen. Die Gemeinde ist gewachsen. Und so ist auch so, viele Missionare arbeiten ein Jahr, mehrere Jahre, sie sehen oft wenig Frucht und dann werden sie woanders hin berufen. Und dann kommt vielleicht ein anderer Missionar hin, auch heutzutage, und begießt weiter. Und dann das Pflänzlein, das da gesät wurde, in mühevoller Kleinarbeit, geht dann auf. Und der Nächste oder Übernächste darf dann die Frucht sehen und ernten. Und so wollen wir einfach demütig und bescheiden unseren Dienst tun, wenn wir vielleicht jetzt wenig Frucht sehen. Der Herr wirkt zu seiner Zeit dann auch die Frucht, die Erweckung und Bekehrung von Menschen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Das ist entscheidend. Wenn wir eine Pflanze haben, wir können Pflanzen setzen, wir wissen aber letztendlich nicht, was daraus wird. Es hängt von vielen Faktoren ab. von der Sonneneinstrahlung, von der Regenmenge, von der Temperatur, von der Bodenbeschaffenheit, von dem Schädlingsbefall, vom Unkraut, was sich vielleicht darüber wuchert und so weiter. Ja, viele Faktoren, die letztendlich allein Gott in der Hand hat. Natürlich sollen wir unseres dazu tun und begießen. Das wäre nämlich fahrlässig, wenn wir sagen würden, pflanze jetzt, dann lasse ich es einfach stehen. Ja, dann trocknet es aus, dann kommt es Unkraut. Also wir sind durchaus Gottes Mitarbeiter. Wir dürfen auch in der Gemeinde und sollen in der Gemeinde wirken, dass es gut wird, das Unkraut hinaustun, also die Irrlehre, und auch positiv begießen, Seelsorge treiben, in Liebe den einzelnen Menschen das Evangelium sagen, die Wahrheit des Wortes Gottes verkündigen, aber immer wieder beten. Die Gebetsstunde ist das A und O. Beten, dass Gott das Gedeihen schenkt. Ohne das läuft nichts. Und ich prüfe immer wieder, wenn ich irgendwie eine Gemeinde besuche, ob es da auch eine Gebetsstunde gibt, und sage, wenn es noch nicht ist, Brüder, Schwestern, es ist ganz wichtig, dass ihr eine Gebetsstunde einführt, damit der Herr wirklich Gedeihen schenkt. Ohne Gebet läuft gar nichts im Reich Gottes. Es steht im Grunde auch hier, wenn es heißt, so ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Gott allein. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Da soll sich keiner über den anderen stellen und sagt, bei mir gab es jetzt das Wachstum. Bei dem, der jetzt begießt, aber der gepflanzt hat, hat auch seinen Dienst getan. Einer ist wie der andere. Und man kann es nicht sagen, guck mal, die Gemeinde, wie die groß ist, da muss besondere Vollmacht sein. Es kann gerade auch umgekehrt sein, dass Leute in eine Gemeinde gehen, wo sie sich gar nicht richtig bekehren müssen und da dann großes Wachstum ist. Erleben wir heute zunehmend, so oberflächliche Gemeinden, wo dann wirklich gar nicht richtig zur Buße, zur Umkehr aufgefordert wird, wo man dann sein Kuschelchristentum gerade so weiterführen kann, ohne wirkliche Heiligung. Versteht ihr, was ich sagen will? Das sind oft die Mega-Gemeinden. Es gibt auch andere, auch gesunde Gemeinden, die wachsen, Gott sei Dank. Aber vieles ist heute verweltlicht und oberflächlich. Und da gehen dann die Leute gerne hin, die sich im Grunde gar nicht richtig von ihrem alten Leben bekehren wollen. Die gehen dann gern in diese Wohlfühl- oder Wohlstandsgemeinden oder wie immer man sie bezeichnen kann, wo nicht das Wort Gottes unverkürzt und unverfälscht verkündigt wird. Der pflanzt und der begießt sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Ja, diese Stelle habe ich auch erst relativ spät in meinem Glaubensleben entdeckt. Ich hatte im Studium gelernt, so typisch lutherisch, es geschieht alles aus Gnaden. Ist auch richtig, wir sind ganz von der Gnade Gottes abhängig. Und jetzt steht aber hier doch, dass jeder seinen Lohn empfangen wird nach seiner Arbeit. Heißt es nun, dass wir doch durch Werke gerettet werden? Nein, das steht hier nicht. Das steht hier nicht. Es steht auch hier, dass es alles aus Gnaden geschieht. Und der Unterschied ist nur, man muss es so vielleicht erklären, Erlösung geschieht allein durch Jesus Christus, aus seiner Gnade, wo er am Kreuz für uns verblutet ist. Aber was wir nun auf dieses Fundament bauen, in unserem Glaubensleben, in unserem Dienst, da gibt es unterschiedliche Werke, unterschiedlichen Lohn. Und das wird jetzt ausgeführt. Die unterschiedlichen Werke bedingen auch unterschiedlichen Lohn. Es ist nicht so, dass Gott insofern ungerecht wäre, dass er keine Unterschiede macht, ob jetzt jemand als Christ sehr faul oder sehr fleißig ist. Wir sollen auch, soweit unsere Gesundheit und unsere Gaben erlauben, auch sie fleißig einsetzen. Und der Herr sieht auch das, er ist völlig gerecht, er sieht, was jeder Mensch tun kann, womit er begabt ist, wie weit seine Kräfte reichen. Es heißt nicht, dass wir uns jetzt völlig verausgaben sollen, auch nicht im Reich Gottesdienst. Jeder muss seine Grenzen wahrnehmen, sonst kriegt er einen Burnout. Ja. Das gibt es auch zunehmend bei Reich Gottesarbeitern. Wir haben ein treffendes Beispiel auch schon hier im Hause gehabt, möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber trotzdem, so wie der Herr es uns zumisst, so dürfen wir ihm auch dienen. Und dann wird jeder seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Und so heißt es dann in Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter. Welche Würdigung, welcher Adel, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Ohne dabei abzuheben jetzt wieder. Ja? Jeder Christ darf Gottes Mitarbeiter sein. Und keiner steht da über dem anderen. Es gibt halt nur solche, die fleißiger und solche, die fauler sind. Und ja, aber Gott sieht, welche Gaben er jedem begeben hat. Da sollen wir auch keinen Vergleich üben, ja, dass der eine die Gabe hat, andere jene. Kein Neid, sondern Dankbarkeit, denn die Gaben sind dazu gegeben, einander zu ergänzen und nicht sich übereinander zu stellen oder zu erheben. Es sind Dienstgaben, keine Herrschaftsgaben. Wichtiger Unterschied. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das sagt jetzt Paulus zur Gemeinde, aber natürlich sind in der Gemeinde selber die Gläubigen auch Gottes Mitarbeiter, auch wenn sie gleichzeitig Gottes Ackerfeld und Bau sind. Denn der Bau wächst und da wachsen auch Mitarbeiter heran, die dann wiederum dem Herrn dienen. Ein Christ, der gar nichts tut für den Herrn, ja, da frage ich mich, ob der wirklich bekehrt und wiedergeboren ist. Oder ob der sich eben nur so nennt, dass er Christ sei. Vers 10. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt. Gemeindegründung. Und zwar als ein weiser Baumeister. Man kann auch einen Grund töricht legen, auf ein falsches Fundament. Zum Beispiel auf Traditionen. Nur Traditionen. Ist alles so fromm, aber man predigt nicht die Bekehrung und Wiedergeburt. Man predigt nur eine gewisse Christlichkeit, ein gewisses formales Christsein, gute Werke tun. Ja, das versteht man ja heute landläufig unter Christsein. Ist ja nicht falsch, aber es ist nur die Folge des Glaubens, nicht die Voraussetzung der Erlösung. Also der Grund muss wirklich so gelegt werden, dass er biblisch ist und nicht von irgendwo anders herkommt. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt. Das heißt also, nicht einfach ich habe den Grund gelegt, sondern Gottes Gnade ist es, die durch den Apostel wirkt, die durch den Gemeindegründer wirkt. Und weise soll er gelegt sein und nicht töricht oder oberflächlich. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das heißt, jeder hat eine Verantwortung, wie er auf diesen Grund weiter baut die Gemeinde. Auch da kann man töricht weiterbauen. Wenn ein guter Grund gelegt ist, kann es sein, es kommt ein anderer und macht irgendetwas Unbiblisches daraus dann. Und so werden Gemeinden dann oft zerstört. Dann geht es plötzlich in verschiedene Richtungen. Der Grund war gut biblisch gelegt, dann geht der Bruder oder die Brüder weg oder es kommt eine neue Generation und plötzlich holen sie alle möglichen weltlichen Dinge hinein. Und sehr schnell, innerhalb weniger Monate, vielleicht schon Wochen, ist eine Gemeinde nicht mehr wieder zu erkennen und umgekrempelt. So geschah es zum Beispiel jetzt in verschiedenen Gemeinden, wo man dann die Volksbibel plötzlich liest und solche Dinge, verfälschte Bibelübersetzungen. Das zerstört eine Gemeinde sehr schnell. Man hat da nicht mehr Gottes Wort. Ein anderer Geist greift um sich. Und ich sage jedem, wo solche gotteslästerlichen Bibelverfälschungen gelesen werden, da muss man, wenn es keine Reform mehr gibt in dieser Gemeinde, solche Pseudo-Gemeinden verlassen. Das kann man dann nicht mehr als Gemeinde des Herrn sehen. Wo das Wort nicht mehr da ist, wo die Grundlage dann plötzlich weggezogen wird. Eine sehr ernste Situation. Ich kann auch viele andere Beispiele jetzt nennen. Aber jedenfalls, jetzt kommt der entscheidende, bei mir fettgedruckte Vers. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Der Grund kann nicht heißen Paulus oder, um das nochmal zu nennen, Luther, Calvin, Menno, Onken oder wie sie alle hießen oder Wesley, sondern allein Jesus Christus. Und jeder vollmächtige Bote, auch von diesen Männern, sie haben immer wieder hingewiesen, allein Jesus Christus. Das war geradezu das A und O in der Reformation, dass man die vier allein betont hat. Allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein aus Gnaden, allein aus Glauben. Das ist der einzige Grund, der trägt. Und darauf wird dann gebaut, werden auch Werke gebaut. Aber erst wenn der Glaubensgrund gelegt ist, können dann gute Werke, biblische, richtige Werke daraus erwachsen. Und nun dieser geheimnisvolle Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, und zwar mit Feuer. Gold, Silber und Edelsteine sind ungefähr gleich wertvoll. Genauso sind Holz, Heu und Stroh ungefähr gleich gefährdet vom Feuer. Sie sind nicht völlig wertlos. Es ist sehr wichtig in der Landwirtschaft und auch im Bauwesen, Holz, Heu und Stroh. Also es kann auch etwas damit gemacht werden, sogar Dächer, ja, Strohdächer, Reetdach und so weiter. Es gibt also auch sehr schöne Dächer, gerade in Norddeutschland sieht man das öfter. Aber sie halten dem Feuer nicht stand. Und insofern sind es in Gottes Augen doch vergängliche Werke. Es sind Werke, auch Holzhäuser, können schön aussehen. Aber wenn Feuer kommt, Gold, Silber und Edelsteine, die sind viel beständiger. Es ist nichts unzerstörbar in dieser Schöpfung, aber viel beständiger als natürlich Holz, Heu und Stroh. Und Gottes Wort sagt, dass alles einmal geprüft wird durch das Feuer. So im ersten Petrusbrief auch die Leidensfeuer, die da über die Gläubigen ergehen. Wer wird dann Bestand haben? Wer wird dem Herrn treu nachfolgen, auch in Verfolgung? Das ist auch die Frage. Und das wird nur bei demjenigen der Fall sein, der wirklich allein auf das Fundament Jesus Christus sein Haus gebaut hat. Wir kennen natürlich auch das Gleichnis am Ende der Bergpredigt, ob jemand sein Haus auf Fels oder auf Sand gründet. Nur das Haus, das auf dem Felsen Jesus Christus steht, wird Bestand haben. Sand, irgendwelche menschlichen Lehren, Philosophien, Religionen, das wird alles weggespült werden, sobald der Sturm kommt. Die Traditionen halten dann auch nicht stand. Nur wenn du im Herzen wirklich ein Gotteskind bist, dann wirst du standhalten, auch wenn das Feuer hier schon auf Erden kommt, in Form der Bedrängnis, der Drangsal, auch der Trübsalzeit, falls wir noch hineinkommen, oder eben dann das Feuer des Gerichts, das dann Gott ja als Prüfung hier beschreibt. Und nun aber gibt es, denke ich, unterschiedliche Gerichte im Reich Gottes. Das ist hier eine ganz wichtige Stelle zur Frage des Gerichts. Nach meiner Erkenntnis ist das Gericht, das hier beschrieben wird, nicht identisch mit dem Endgericht nach dem tausendjährigen Reich vor dem großen weißen Thron. Hier an dieser Stelle 1. Korinther 3 ist beschrieben das Preisgericht für die Gläubigen. Und dieses Gericht geschieht nicht erst beim großen Weltgericht, wo die Ungläubigen gerichtet werden und ihrer ewigen Bestimmung entgegengehen in der Verdammnis, sondern dieses Preisgericht, das ist für die Gläubigen, die, wenn der Herr wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich holen, mit dem Herrn entrückt werden und dann werden ihre Werke geprüft, ob sie Bestand haben, ob es Gold, Silber und Edelsteine sind oder ob sie nur in Form von Holz, Heu und Stroh bestanden haben. Und zwar wird es etwa deutlich gemacht in Johannes 5, Vers 24. Da lesen wir, und da spricht der Herr Jesus selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hier steht ganz klar, wer zu Jesus gehört, der kommt nicht in das Verdammungsgericht vor dem großen weißen Thron, gemäß in Offenbarung 20 nach dem tausendjährigen Reich, sondern der wird nur dieses Preisgericht erleben, wo beurteilt wird, was er auf dieses Fundament Jesus Christus gebaut hat in seinem Glaubensleben. Seht ihr das auch so? Ja. Es wird oft in einen Topf geworfen, aber es sind verschiedene Gerichte. Denn hier steht ganz klar, der kommt nicht in das Gericht. Er kommt nicht in das große Weltgericht. Er kommt aber in das Preisgericht. Das ist ein Unterschied. Und das ist nicht das Verdammungsgericht. Das ist damit gemeint. Da wird nicht verloren gehen. Allerdings ist die Frage, ob diese Werke, die er vorgebracht, bestehen bleiben oder nicht. Sie werden nur Bestand haben, wenn es Werke sind, die natürlich symbolisch hier verglichen werden mit Gold, Silber und Edelsteinen. Es könnte jetzt ein Missverständnis sein, dass jemand sagt, ja, da muss ich viel Gold und Silber und Edelsteine sammeln, ganz materiell und irdisch. Das ist natürlich gerade falsch verstanden. Es sind natürlich hier geistliche Edelmetalle gemeint. Und was sind, ich möchte mal Beispiele bringen, was ist Gold im Sinne Gottes hier gemeint, im Vergleich zu Heu, Holz und Stroh, oder ja, Holz und Stroh. Zum Beispiel die Frage meiner Motive. Aus welchen Gründen diene ich dem Herrn? Evangelisiere ich zum Beispiel nur aus Zwang, Zähneknirschen, nicht von frohem Herzen, weil es halt sein muss? Oder versuche ich Menschen für den Herrn zu gewinnen aus Liebe zu den verlorenen Seelen? Ich denke, wenn ich es nur aus Zwang tue, weil man es halt so macht und auf die Straße gehen soll als Christ und da Evangelium verkündigen, manche tun ja noch nicht mal das, aber wenn ich das nur so gezwungen tue, dann ist es höchstens Holz, Heu und Stroh. Wenn ich es aber aus Liebe tue zu den verlorenen Seelen und aus Liebe zum Herrn, natürlich in erster Linie auch, dann ist es wirklich Gold, Silber und Edelstein. Genauso, wenn ich Taten der Nächstenliebe übe, wenn das alles für mich nur so eine verkrampfte Leistung ist, vielleicht sogar noch ein Versuch der Selbsterlösung, wenn jemand gar nicht wirklich gläubig ist, dann tut er ja die Werke nur so, um sich selber noch zu erlösen, dann ist das sowieso vergebens, aber auch wenn es ein Christ nur so verkniffen und verkrampft tut und ja, damit ich halt meine Pflicht erfülle gegenüber Gott, dann ist es auch ein Werk, aber nur Holz. Aber wenn ich wirklich den Menschen so liebe, dass ich ihm Gutes tun möchte von Herzen, dann ist es Gold. Es geht also sehr stark um die Motive, die Beweggründe meines Handelns. Lassen wir uns auch da vom Herrn leiten und tun wir Buße, wenn wir Dinge nur zähneknirschend tun. Für mich ist jetzt so eine Bibelwoche wie hier mit 14 Botschaften auch sehr anstrengend. Ja. Aus welchen Motiven tut man das? Es sollte aus Liebe sein zum Herrn und zu den Menschen, die zuhören. Also alle unsere Dienste, da dürfen wir prüfen, was sind unsere Motive. Und der Herr trägt auch in Krankheiten immer wieder hindurch, wenn man denkt, ich kann jetzt nicht mehr, es wird mir zu viel. Wie gesagt, wir sollen uns nicht überfordern. Der Herr gibt uns auch Ruhezeiten, aber er gibt uns auch die Kraft zu seiner Zeit. Ich habe es auch immer wieder erleben dürfen. Auch in Diensten, die zum Teil sehr anstrengend waren. Und gerade wenn man dann sagt, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt ausruhen, ja, der Herr hat wieder Kraft geschenkt. Und man merkt dann, wie seine Kraft gerade in der Schwachheit mächtig ist. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf auf das Fundament Jesus Christus gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Es gibt also offensichtlich auch Lohn im Himmel. Und der Gottes Wort spricht auch von verschiedenen Kronen, Kronen für die Überwinder, Kronen für die Seelengewinner und so weiter. An verschiedenen Stellen leuchtet das immer wieder auf. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Sehr geheimnisvolle Stelle. Viel missbraucht, etwa von der katholischen Kirche, für ihre Fegfeuerlehre. Sie sagen dann, nach dem Tod muss man erstmal ins Fegfeuer, bevor man dann in den Himmel kommt. Und da wird man dann geläutert. Und das kann man auch durch Geld verkürzen, diese Zeit, indem man dann Ablass zahlt. Wird heute auch noch gemacht. Ablass kann auch durch gute Werke tun, dass man dann versucht, das noch aufzuwiegen. Und auch für die Verstorbenen tut man dann Totenmessen anberauben, dass die ja auch Geld kosten. Da kriegt die katholische Kirche immer sehr viel Geld auf diese Weise. Wir sehen schon, das ist völlig verfälscht. Und Luther ist zu Recht dagegen aufgestanden mit den 95 Thesen am 31. Oktober 1517. Nein, das Fegfeuer ist hier nicht gemeint, denn es heißt hier nicht durchs Feuer hindurch, sondern das kleine Wörtchen wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, gerade noch gerettet, auch wenn er ein lascher, fauler Typ war als Christ sozusagen. Aber er hat an den Herrn geglaubt, er hat sich ganz an ihn geklammert, hat seine Sünden auf sein Kreuz gelegt und hat vielleicht nur sehr wenig getan. Er wird Schaden leiden, das heißt, es wird ihm eine Einbuße an Lohn sein im himmlischen Preisgericht. Wogegen derjenige und diejenige, die ja, dem Herrn treu gedient haben, mit freudigem Herzen, aus Liebe zu den Verlorenen und zu den Notleidenden, die werden Kronen bekommen. Die werden wirklichen Lohn empfangen, auch in der himmlischen Herrlichkeit. Das macht diese Stelle ganz deutlich. Die Frage ist, möchtest du gerade so hindurch gerettet werden, wie durchs Feuer hindurch, so wie ein angebranntes Holzscheit in den Himmel kommen? Oder möchtest du mit einer leuchtenden Krone, die der Herr uns allein aus Gnaden natürlich schenkt, aber doch durch deine liebevolle Hingabe an den Herrn und an die Mitmenschen ins Reich Gottes eingehen? Aufgrund des Erlösungswerkes Jesu, das ist das einzige Fundament, aber dann die Frage doch, wie baust du, wie baue ich darauf? John MacArthur schreibt in seinem Kommentar einmal dazu: Entscheidend ist, ob es reine Motive, geheiligtes Verhalten, selbstloser Dienst gewesen sind. Reine Motive, geheiligtes Verhalten, selbstloser Dienst. Also auch nicht um eigenen Vorteilswillen, sondern selbstlos dem Herrn hingegeben. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Der Tempel Gottes besitzt eine große Bedeutung in der Bibel, bereits im Alten Bund. Der Ort der Gegenwart des Herrn. Vorher in der Wüste in Gestalt der Stiftshütte, wo Mose direkt mit dem Herrn geredet hat. Und später dann der Tempel Salomos, der Tempel Zerubabels und des Herodes. Aber er wurde zerstört, 70 nach Christus. Das Neue Testament lehrt, dass jeder Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das kommt gerade im 1. Korintherbrief ganz zentral. Und deshalb sollen wir geheiligt dem Herrn nachfolgen, dass wir unseren Leib auch dem Herrn weihen und nicht der Fleischeslust und diesen Dingen. 1. Korinther 6 nachzulesen. Aber auch die Gemeinde insgesamt wird als Tempel des Herrn beschrieben. Auch die Frage an uns, ist unsere Gemeinde, sind unsere Gemeinden wirklich Tempel Gottes, wo der Geist Gottes wohnt, wo er nicht betrübt wird, wo Verführung und Irrlehre nicht triumphieren, sondern hinausgetan werden, rechtzeitig, bevor sie um sich fressen wie ein Krebsschaden? Prüfen wir uns auch da selber. Denn es gilt, wenn jemand den Tempel Gottes, die Gemeinde verdirbt, oder auch den einzelnen Gläubigen, der ja auch ein Tempel ist, den wird Gott verderben. Der Herr Jesus sagt einmal, derjenige, der eines von diesen Kleinen verführt, einer von, der einen einfachen Jünger des Herrn verführt, es ist besser, ein Mühlstein wäre um seinen Hals geworfen und er würde in die Tiefen des Meeres versenkt. Eine sehr ernste Warnung vor Verführung des einzelnen Gläubigen und auch der Gemeinde insgesamt. Der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Die abschließenden Verse sind im Grunde noch einmal eine Wiederholung und Bekräftigung dessen, was wir schon in den ersten drei Kapiteln immer wieder gehört haben, wo es darum geht, um Weisheit und Torheit, um Ruhmsucht und Demut. Ich lese deshalb nochmal im Zusammenhang den Abschluss hier. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit und wiederum der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Erstmal soweit. Wir haben ja schon ausführlich gehört, wie viele Menschen heute und auch schon immer in ihren eigenen Denksystemen gefangen sind. Sie kommen sich dann sehr klug und weise vor. Und doch, wenn es außerhalb von Gott und seinem Wort ist, ist es alles Torheit. Sie erkennen nicht wirklich Gottes Wesen und auch nicht das menschliche Herz. Denn die Sünde des Menschen, die wird einfach geleugnet in den ganzen psychologischen und philosophischen Systemen. Man weiß zwar schon, dass es Böses gibt in der Welt, aber die Sünde in ihrer Tiefe und auch die Erlösung in ihrer Notwendigkeit, das wird ausgeklammert. Und deshalb kommt man zu falschen Menschenbildern und deshalb auch zu vielen, so vielen unterschiedlichen Ideologien. Das heißt ja wirklich Bilderdienst, Weltanschauung kann man es auch nennen. Und hier sagt das Wort Gottes, der, der sich für klug hält, der soll mal erstmal ein richtiger Narr werden. Dann erst kann er weise werden. Wenn wir erkennen, in unserem eigenen Streben und Erkennen ist nichts, allein der Herr kann uns erleuchten. So wie schon der Philosoph Sokrates durchaus erkannt hat, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist der Weg zu wahrer Weisheit, allerdings. Es war ein heidnischer Philosoph, aber er hat die Grenzen immerhin erkannt und betont. Vers 21 bis 23. Darum rühme sich niemand eines Menschen. Denn Menschen sind Staub, sind vergänglich. Denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Hier wird nochmal betont, dass auch diese drei Säulen der Gemeinde Christi, dass sie Menschen sind, beruft vom Herrn, ohne seine Gnade wären sie nichts. Man soll sich nicht eines Menschen rühmen. Auch im Reich Gottes heute diesen Starkult ablegen. Ja, wir dürfen uns freuen über manche Botschaften von Dienern Gottes, auch in der heutigen Zeit, aber niemals einen Starkult daraus entwickeln. Das wurde auch damals weit abgewiesen im 1. Korintherbrief. Es rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, alles gehört euch. Das heißt auch, Gott hat es in seinem Plan alles umfasst. Er weiß auch um den Zeitpunkt unseres Todes. Wir sollen und dürfen und brauchen das nicht wissen. Es wäre schlimm, wenn wir es wüssten. Deshalb dringende Warnung davor, zu irgendwelchen Wahrsagern oder Hellsehern zu gehen. Die Menschen, die so etwas wissen wollen und erfahren, die Dämonen haben ja auch eine gewisse Kenntnis, aber keine Allwissenheit, die werden in ihrem Leben zerstört. Und da gibt es manchmal eine selbsterfüllende Prophetie bei solchen okkulten Mächten, dass dann die Leute so in Panik kommen vor dem angesagten Todestermin, dass sie dann tatsächlich krank werden und sterben. Ja. Aber allwissend ist nur Gott und er hat bewusst solche Dinge vor uns verborgen. Der Herr weiß um das Gegenwärtige und Zukünftige, um Leben oder Tod. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann gehört uns ohnehin alles in ihm. Wenn wir in Christus sind, gehört uns die ganze Welt, dann gehört uns der ganze Himmel. Es ist für uns bereitet eine Wohnung in der himmlischen Herrlichkeit. Alles ist euer. Aber nicht so, dass wir jetzt unabhängig von Gott alles beherrschen würden, wie die Menschen vom Turmbau zu Babel. Die wollten ja einen Turm bauen, um sich selber einen Namen zu machen, ohne Gott. Sondern, wenn es heißt, alles ist euer, dann stehen wir doch in der Abhängigkeit vom Herrn. Über uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deshalb schließt dieses gewaltige Kapitel 3 mit den Versen, alles ist euer, ihr aber seid Christi, ihr gehört Christus. Ihr seid in seiner Hand, wir gehören ihm, weil er uns am Kreuz freigekauft hat von Sünde, Tod und Teufel. Das heißt, wir sind jetzt sein Eigentum, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und was ist, wenn wir unser Leben ihm nicht gegeben haben? Wessen Eigentum sind wir dann? Eigentum des Teufels, Satans. Ich wünsche jedem, dass wir diese Lebensübergabe an den Herrn Jesus schon vollzogen haben. Wenn es jemand noch nicht getan hat, er ist herzlich eingeladen, auch heute Morgen diesen Schritt zu tun. Und dann kann dieser Mensch auch froh sagen, ich gehöre Christus, ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Der Sohn gehört zum Vater. Und in der Offenbarung sehen wir immer wieder, wie der Sohn, das geschlachtete Lamm, im Symbol auch dargestellt dort in der Offenbarung, immer neben dem Vater auf dem Thron sitzt. Ja, ist interessant. Vater und Sohn. Manche bestreiten ja heute, dass Christus Gottes Sohn ist, er sei nur ein Prophet, so etwa im Koran nachzulesen, oder nur ein Erzengel, so bei den Zeugen Jehovas. Nein, er ist Gottes Sohn. Er gehört ganz auf die Seite Gottes. Er ist Gottes. Jesus ist zwar auch Mensch geworden durch Maria, aber er ist immer göttlichen Wesens geblieben, bis heute und in Ewigkeit. Von Ewigkeit her schon vom Vater gezeugt. Und dann, als die Zeit erfüllt war, auf die Erde gesandt zu unserer Erlösung. Und dort wurde er uns Menschen gleich, mit der Ausnahme allerdings, dass er ohne Sünde blieb. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Fundament bist, dass wir eine tragfähige Basis für unser Leben haben dürfen, wenn wir dir gehören. Ja, die einzige Basis, die hält in den Stürmen des Lebens und des Sterbens. Herr, und sollte jemand hier sein, der noch nicht dein Kind ist, dann rette diese Seele. Und uns, die wir dir gehören, uns stärke in dir. Und schenk, dass wir Frucht bringen, die nicht vergeht, die auch im Preisgericht, im Feuer Bestand hat. Dass wir, ja, deine Herrlichkeit schauen dürfen. Und dass du uns auch den Lohn gibst, den treue Knechte verdienen. So rühmen und preisen wir deinen heiligen Namen, allmächtiger Gott, Heiland Jesus Christus. Amen.